Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Und das hat man ja eben 2015 bei diesem Boston-Marathon gemacht. Da hat man Stuhlproben genommen von den Finishern und hat dann diese Stuhlprobe auf Mäuse übertragen und hat dann gesehen, dass die Mäuse, die diese Stuhlproben bekommen haben, dass die 13% länger laufen konnten.
Hi, hier ist Elliot von Achilles Running und ihr hört gerade den zweiten Teil unserer Podcast-Folge zum Thema Mikrobiom. Im ersten Teil haben wir mit unserem Gast, dem Ernährungsimmunologen und Ernährungsberater Dr. Jens Frese, darüber gesprochen, was für eine riesige Rolle unser Mikrobiom für unsere Gesundheit und unser Immunsystem spielt und welche Faktoren sich negativ darauf auswirken. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann holt es gerne nach, denn Jens erklärt da wirklich wunderbar, warum ein gesundes Mikrobiom die Grundlage ist für einen gesunden Körper und Geist. Jetzt im zweiten Teil widmen wir uns der Frage, wie sich das Mikrobiom auf unsere sportlichen Leistungen auswirkt und inwiefern wir durch, sagen wir mal, Mikrobiom-Doping unsere Laufleistung pushen können. Jens gibt uns verblüffende Einblicke in Studien aus der Mikrobiomforschung, unter anderem an Marathonläufern, und gibt uns Ernährungstipps mit auf den Weg. Stichwort Prä- und Probiotika. In dem Zuge hören wir auch seine Einschätzung zur Einnahme von Probiotika-Präparaten, die aktuell einen ganz schönen Hype erfahren. Aber genug der Vorrede, ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Hören. Ja, da bin ich gespannt. Lass uns gerne mal da ein bisschen in die Sportwelt einsteigen. Kann man sagen, also wir haben ja vorhin über die Faktoren gesprochen, die unser Mikrobiom beeinflussen. Kann man das so ein bisschen unterscheiden, ob zum Beispiel das Mikrobiom von sehr sportlichen Menschen, sage ich jetzt mal, die jetzt aber noch nicht so im krassen Leistungsbereich sind, sich unterscheidet von dem von Nicht-SportlerInnen? Also gibt es da auch einen positiven Effekt?
Ja, man muss das sehr, sehr vorsichtig im Moment sagen. Ja, also wir sehen, dass Athleten scheinbar eine höhere Diversität haben als sitzende Menschen.
Okay.
Da wird dann ja immer, das muss man sich ganz genau anschauen, welche Publikation ist das, wie ist die Studie aufgebaut, welche Kohorte hat man untersucht. Ja, wenn ich jetzt Läufer untersuche und die gegen sitzende Menschen vergleiche, dann heißt das nicht, dass dieses Ergebnis auch für Fußballer, für Handballer und für Tennisspieler zutrifft. Ja? Mhm. Und diese Untersuchungen sind zwar im Laufsport jetzt angefangen worden, aber in anderen Sportarten noch nicht. Das heißt, da können wir noch viel zu wenig drüber sagen, aber es scheint so zu sein. Deswegen sage ich das ganz vorsichtig, weil ich auch immer mal wieder wissenschaftlich arbeite und da muss man sich eben auch so ausdrücken. Ja? Der Kunde von mir möchte immer genau wissen, Jens, was muss ich tun? Ja? Wie kann ich meine Leistung verbessern? Aber als Wissenschaftler muss ich sagen, okay, vorsichtig, was können wir daraus interpretieren? Es scheint so zu sein, dass die Diversität, die wir ja vorhin erwähnt haben, bei den Naturvölkern, dass die bei Sportlern größer ist als bei sitzenden Menschen. Vor allen Dingen bestimmte Keimarten, die wir dann Akkermansia nennen oder die wir Prevotella nennen oder die wir Vionella nennen.
Ja.
Und Vionella, da wolltest du ja, glaube ich, ein bisschen drauf hinaus. Vionella ist eine Keimgattung, die wir eben im Boston-Marathon 2015 im Sport das erste Mal kennengelernt haben. Und diese Gruppe ist keine Keimart, die jetzt Kohlenhydrate zum Beispiel abbaut, sondern die wandelt um. Die wandelt um organische Säuren. Und zu den organischen Säuren gehört auch Laktat. Mhm. Und Laktat kennt ja jeder Sportler. Wenn ich jetzt mal so einen Sprint anziehe, auch beim Marathon, mal so einen leichten Steigerungslauf hinlege, dann wird die Muskulatur etwas müde, weil wir jetzt praktisch von dem anaeroben Stoffwechsel in den aeroben, in den anaeroben Stoffwechsel wechseln. Ja? Also weg von den Mitochondrien hin ins Zytosol, da wo die glykolytische Energieproduktion stattfindet, die auf der Basis von Glucose, von Zuckerverbrennung stattfindet. Ja, also der Muskel schaltet jetzt kurzfristig um von Diesel auf Superbenzin.
Ja.
Ja? So, und wenn wir dann in diesem Superbenzin sind, dann haben wir ein Molekül, was sich da entwickelt, das heißt eben Laktat. Die böse Milchsäure, hat man früher gesagt an der deutschen Sporthochschule. Das war so das zweite Semester Physiologie. Da hat man noch nicht so viel über Laktat gewusst. Mhm. Heute wissen wir, dass Laktat ein Energieträger ist. Ja? Laktat kann zum Beispiel auch von Gehirnzellen genutzt werden. Ja? Das wird dann aus der Muskulatur über bestimmte Shuttle-Systeme, die nennen wir dann MCT-Shuttles, die werden rausmanövriert sozusagen in die Blutgefäße, und in den Blutgefäßen verteilt sich das Laktat, und unter anderem schreit das Gehirn nach Laktat und verstoffwechselt Gehirn wie Glucose. Aber, und das ist jetzt neu, ein Teil scheint tatsächlich auch im Darm zu landen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ja, wenn man sich das jetzt evolutionsbiologisch überlegt, warum landet ein Teil im Darm? Offensichtlich, weil bestimmte Keimarten, wie zum Beispiel eben Vionella atypica, so heißt die Keimart ganz genau, weil diese Keimart in der Lage ist, diese organischen Säuren umzubauen in zum Beispiel Buttersäure, in Ketone.
Aha.
Buttersäure oder Propionat, Acetat, also in ketonartige Substanzen. Und die sind wiederum sehr, sehr wertvoll, das wissen wir aus der Gesundheitswelt, ja, also nicht aus der Sportwelt, sondern aus der Gesundheitswissenschaft, dass diese Ketone, diese Butyrate, dass die antiinflammatorisch wirken.
Mhm.
Ja, dass die also den Darm auf Anti-Entzündung wieder schalten, weil diese Butyrate beispielsweise, die Buttersäure, wird wiederum von den Darmzellen genutzt als Energieträger, und dadurch kann sich der Darm auch entsprechend regenerieren. Ja, es scheint also daher gut zu sein, wenn wir ab und zu mal einen kleinen Sprint anziehen, ein bisschen Laktat produzieren, damit wir unser Mikrobiom, aber vor allen Dingen eben auch unsere Epithelzellen im Darm versorgen. Das finde ich fantastisch. Ja? Also ja. Unfassbar, wie die Evolution sich das überlegt hat, ja, bestimmte Metaboliten zu produzieren, die wiederum einen Vorteil für andere Körperregionen haben.
Ja, total, ja, das spannend.
Das ist unfassbar interessant, ja.
Ja, aber wäre es dann umgekehrt auch möglich, sich durch die Einnahme von jetzt zum Beispiel Vionella sozusagen zu dopen? Also könnte man durch die externe Einnahme dann die Laufleistung auch verbessern? Ist jetzt nur so ein Gedanke.
Ja, der Gedanke ist nicht blöd, weil also wenn du dir die letzten Studien anschaust, ich habe gestern Abend noch mal kurz reingeguckt, 2023. Wir gucken dann immer in Reviews, das sind dann Artikel, die alles zusammenfassen, was wir im Moment gerade wissen darüber. Dann könnte es so sein, dass wir in Zukunft ganz gezielte Probiotika entwickeln? Ja, vielleicht kombinierte Präprobiotika, die nennt man dann Symbiotika, die ganz gezielt eine Leistung vielleicht sogar verbessern. Und warum fragst du das? Weil es Indizien gibt aus der Tierforschung. Ja, das gibt es noch nicht aus der Humanforschung, aber aus der Tierforschung. Da hat man gesehen, dass in Mausstudien, und das hat man ja eben 2015 bei diesem Boston-Marathon gemacht, da hat man Stuhlproben genommen von den Finishern und hat dann diese Stuhlprobe auf Mäuse übertragen und hat dann gesehen, dass die Mäuse, die diese Stuhlproben bekommen haben, dass die 13% länger laufen konnten.
Ja.
Ja?
Schon krass.
Also ist schon irre, was in der Forschung so abläuft. Und das war so unser erster Hinweis darauf, dass es offensichtlich so ist, wenn man eine Stuhltransplantation, eine Fäkaltransplantation macht. Und das wissen wir in der Gesundheitswissenschaft auch schon länger. Dass es gibt ja schon Stuhltransplantationen. Ja? Dass wenn man zum Beispiel den Stuhl von dünnen Mäusen oder schlanken Mäusen auf übergewichtige Mäuse überträgt, dass die übergewichtigen Mäuse plötzlich schlank werden.
Ach, faszinierend.
Dass wenn man den Stuhl von depressiven Mäusen oder von gesunden Mäusen auf depressive Mäuse überträgt, dass die depressiven Mäuse weniger depressiv sind.
Krass.
Das ist wirklich krass, weil ja. Das wissen wir schon lange. Das ist schon seit 20 Jahren bekannt. So, und das bedeutet auch, dass man sich eine Psychiatrie heute eigentlich ohne Darm gar nicht mehr vorstellen kann.
Stimmt.
Ja, weißt du, die Leute gehen dann 4 Jahre zum Psychiater und sitzen da auf der Bank und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich und ist ja auch sinnvoll, mal so die ganze Geschichte mal zu durchleuchten, Kindheitsgeschichte etc. Aber in Zukunft werden die Psychiater auch den Darm mit ins Spiel nehmen müssen.
Ja.
Ja, denn wir wissen über die Darm-Hirn-Achse, um nochmal einen Begriff zu nennen, dass 80% aller Informationen vom Darm zum Gehirn laufen. Das heißt, wenn der Darm in Gefahr ist, wenn der Darm ein Problem hat, wenn der Darm entzündet ist, dann muss das Gehirn darüber wissen und dann programmiert das Gehirn eine bestimmte Verhaltensweise. Mhm. Ja? Und das kann dann zum Beispiel Erschöpfung sein. Ja, also wenn du jetzt Athleten hast, die so eine Dauererschöpfung haben, die sagen, Mensch, vor einem Jahr habe ich noch gut trainiert und ich bin auch nur 28, eigentlich kann das noch nicht Alterung sein. Ja? Warum bin ich jetzt immer so platt? Ich kenne das selber auch, ich habe das früher auch gehabt, aber habe ich Phasen gehabt, wo ich unfassbar platt war. Und niemand konnte mir damals sagen, dass das eventuell mit dem Mikrobiom zusammenhängt.
Ach, faszinierend.
Ja. So, das heißt, Regeneration müssen wir heute eben auch sehr stark über den Darm organisieren. Und um nochmal bei dieser Studie zu bleiben, wenn man jetzt 1:1 überträgt und sagt, okay, die Mäuse in dem Laufrad sind jetzt 13% länger gelaufen, deswegen ist es bei Menschen auch so, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ja? Wir müssen die Studien jetzt in der Humanmedizin, in der Humanwissenschaft machen und dann schauen, ob das wirklich auch bei uns so funktioniert. Wenn wir das wissen, dann sind wir bei deiner Hypothese, dass wir sagen, okay, wir könnten jetzt überlegen, wie könnten wir Symbiotika zusammenbauen, die ganz gezielt die Leistung fördern. Und dann sind wir bei, in Anführungsstrichen, legalem Doping. Was dann vielleicht irgendwann auch mal illegales Doping wird, weiß man nicht.
Ja,
das entscheiden dann andere Gremien. Aber ich denke, dass man viel rausholen kann. Es gibt zum Beispiel australische Studien, die gezeigt haben, dass man mit einer 4-wöchigen Probiotika-Kur die Ermüdung deutlich reduzieren kann.
Ach, spannend.
Ja. Ja? Wie gesagt, alles auf Tiermodellebene aktuell. Mhm. Aber die nächste Stufe werden Humanstudien sein. Also gib dem Thema nochmal 3-4 Jahre, dann werden wir die ersten Humanstudien haben, dann werden wir auch Aussagen darüber treffen können. Und der Markt ist ja sehr erfinderisch und ich denke mal, dass wir auch in 3, 4, 5 Jahren werden wir diese Symbiotika haben.
Ja, ich finde es super interessant, dass da jetzt noch so viel kommt und gerade weil es noch so in den Kinderschuhen steckt, ist das jetzt natürlich auch eine super spannende Zeit, in der da ja noch einiges auf uns zukommen wird. Ja, lass uns auch gerne mal dann so ein bisschen in die Praxis noch gehen, weil ich kann mir vorstellen, viele da draußen haben jetzt natürlich die große Frage, was kann ich denn dann zu Hause machen für mein Mikrobiom, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, eine Stuhltransplantation oder sowas zu machen, ne? Also gibt es gerade wahrscheinlich auch in der Ernährung Möglichkeiten, die wir ausschöpfen können, unser Mikrobiom zu bereichern, also auch gerade diese Diversität in irgendeiner Weise zu fördern.
Ja, da gibt es eine ganze Menge. Vielleicht der wichtigste Einflussfaktor ist gelegentlich Fasten. Mhm. Ja, wir nennen das ja heute Intervallfasten, also nicht 3, 4 Tage Fasten, sondern eben kurzfristige Reize setzen über Perioden von 12 bis 14, 16 Stunden nicht essen. Und man kann auch seine Trainingseinheiten genau in diese Phasen setzen, dass man sich an nüchtern Training zum Beispiel gewöhnt. Mhm. Ja? Das ist dann in Richtung eines Wettkampfs, muss man es möglicherweise dann wieder anders organisieren, weil da wollen wir die maximale Leistungsfähigkeit haben. Aber um das zu trainieren, dieses System zu trainieren, macht das sehr viel Sinn, nüchtern Training einzubauen und auch die Regenerationsphasen damit zu verbessern, indem wir häufiger mal nicht essen. Ja? Indem wir den Darm nicht belasten. Ich hatte gerade gesagt, die Schleimhaut, die sich schnell regeneriert, die dann sich optimal wieder aufstellen kann und nicht gleich wieder durch zum Beispiel Nahrungsallergene wieder belastet wird. Ja, das ist eine Sache, die wir machen können. Andere Dinge, wir arbeiten natürlich in der Praxis viel mit Probiotika, wir arbeiten aber auch vor allen Dingen mit Präbiotika. Präbiotika sind Ballaststoffe, denn wir haben, und das ist ein zentrales Problem in unserer Gesellschaft, wir haben heute einen unfassbaren Mangel an Ballaststoffen. Ja, wir haben aber auch eine sogenannte Ballaststoffintoleranz inzwischen. Das heißt, viele Menschen vertragen gar nicht mehr so viele Ballaststoffe.
Ja, das hört man ja immer wieder.
Weil sie Orangensaft trinken und nicht die Orange essen. Ja? Wir haben nie Orangensaft getrunken in der Menschheitsgeschichte, sondern Orangen gegessen und Wasser getrunken.
Ja.
Heute trinken wir Apfelsaft, Orangensaft, andere Säfte. Und wenn wir diese Säfte zuführen, dann haben wir diese Ballaststoffe nicht dabei. Ja, denn wenn man sich eine Orange anschaut, ja, die ist ja jetzt auch flüssig, die enthält viel Flüssigkeit. Das heißt, wir nehmen Flüssigkeit auf, aber zusätzlich gleichzeitig die Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe haben mehrere positive Einflüsse. Das ist zum einen, das, was wir schon erwähnt haben, nämlich die Bildung dieser Buttersäure, die Bildung dieser Propionsäure, also dieser ketonartigen Substanzen, die ich gerade erwähnt habe, die den Darm auf Anti-Entzündung schalten. So, sehr wichtig. Und gleichzeitig verhindern sie aber auch zum Beispiel, dass ich diese Blutzucker-Peaks bekomme.
Mhm.
Ja? Kennst du vielleicht, ja? Ich habe das früher als Turniersportler auch gemacht. Wenn ich dann plötzlich ein bisschen flau war, dann habe ich mir eine Süßigkeit gegönnt, was weiß ich, ein Snickers, manche haben Cola genommen, was sehr schnell im Dünndarm ankommt und was extrem schnell in die Blutbahn schießt und dann praktisch einen kurzen Peak gibt, ja, und dann fällt das ganze Thema schnell wieder ab. Und in Kombination mit Ballaststoffen sieht es komplett anders aus. Dann habe ich eben nicht diese schnell hochschießenden Blutzucker-Peaks, sondern eine Abgabe von Energiesubstraten, die wesentlich nachhaltiger abläuft. Also wie so eine Retard-Tablette, die immer wieder ihre Substanz so in kleinen Mengen Dünndarm in die Blutgefäße übertragen lässt. Das ist ein großer Vorteil. Deswegen rate ich auch gerne dazu, Ballaststoffe erst zu essen und dann eine kohlenhydratreiche Mahlzeit, wie zum Beispiel gekochte Kartoffeln oder so, damit die Blutzuckerpeaks nicht so hoch ausfallen. Das kann man machen. Ja, die Diversität kann man dadurch trainieren, habe ich schon erwähnt, indem man häufiger auch mal andere Nahrung zu sich nimmt. Also nicht immer das gleiche Ernährungsregime, sondern trainiert, unterschiedliche Nahrungsquellen benutzt. Vor allen Dingen natürlich das, was aktuell wächst, ne? Regional, saisonal. Und viele natürliche Lebens- und Nahrungsmittel konsumiert und so wenig wie möglich synthetische Stoffe.
Ja.
Das können wir nicht 100% verhindern, weil wir gehen alle mal in den Supermarkt und wir haben nicht gerade unseren Garten gefüllt mit Gemüse und können jeden Tag selber ernten. Das ist in Großstädten natürlich fast unmöglich. Von daher, wir machen das zum Beispiel so, dass wir am Wochenende auf den Wochenmarkt gehen. Ja, wir haben dann so 3 IKEA-Tüten. Du kennst diese blauen, großen IKEA-Tüten.
Ja.
Ja, und die machen wir dann voll. Und dann haben wir praktisch die ganze Woche relativ frisches Gemüse da, Obst entsprechend da, Kräuter da und Knollengewächse. Ne? Denken wir an Ingwer oder Wurzelgemüse etc., die sehr, sehr ballaststoffreich sind.
Ja.
Ja. Die eine niedrige glykämische Last haben und dadurch natürlich sehr viel Präbiotika liefern. Also wir müssen nicht immer nur an Nahrungsergänzungen denken. Ja? Das kommt on top dazu. Aber bei mir gibt es immer die Prämisse, auch in meinen Ausbildungen und Seminaren, ich sage immer Nutrition first. Erst die Ernährung und dann schauen, wie müssen wir jetzt Defizite oder können wir Defizite therapeutisch dann entsprechend noch ausgleichen.
Ja. Du hast auch gerade schon angesprochen, du hast auch eben ja die Probiotika angesprochen. Das ist auch das, was man häufig findet, wenn man ein bisschen recherchiert. Da wird oft, also fermentierte Lebensmittel werden oft positiv besprochen, Milchprodukte eben auch. Wie siehst du das? Also warum haben die so einen positiven Effekt auf unser Mikrobiom?
Ja, die habe ich dir praktisch unterschlagen gerade. die fermentierten Lebensmittel sind insofern gut, weil natürlich sehr viele Mikroben, die sorgen ja für die Fermentation.
Ah, ja.
Die sorgen zum Beispiel im Brot dafür, in dem Brotteig dafür, dass eben das toxische Molekül Gluten sich abbaut, nahezu abbaut. Ja? Dann muss ich allerdings auch Sauerteigbrot kaufen. Ja? Mhm. Also Sauerteig wird ja häufig aus Roggen produziert, vor allen Dingen aus Roggen. Und da muss ich eben meine Brotauswahl genau in diese Richtung auch gestalten. Oder es bestenfalls dann selber machen. Na gut. Denken wir an Joghurt. Joghurt kann man auch selber machen. Ja? Man kann auch im Joghurt extra nochmal Probiotika zuführen. Spannend. In diesen Fermentationsprozess. Und dann kann man sich einen sehr, sehr hoch probiotischen Joghurt selber herstellen, den die Industrie nie herstellen würde. Hm. Ja? Den kann man dann therapeutisch einsetzen. Das macht in Phasen durchaus Sinn. Ich bin jetzt nicht der große Befürworter von Milchprodukten, aber ich bin Befürworter von allem, was man fermentieren kann. Weil dadurch bekommen wir sehr viele Mikroben, physiologische Mikroben auch in unseren Darm, die dann unser Darm füttern. Ja, das könnte man als Mikrobenfutter bezeichnen. Und die Diversität, die da sich entsprechend aufbauen kann.
Okay, also mehr Sauerkraut, mehr Kimchi essen.
Ja, Kimchi kommt jetzt aus anderen Kulturkreisen. Ja. Kann man alles machen. Ja, man kann natürlich auch Kohl, Gemüse etc. selber einlegen, selber fermentieren lassen und dann sich Kimchi und wie es auch alles so heißt, selber produzieren. Das ist jetzt kein Hexenwerk, ne? Dafür muss man kein Riesenkoch sein. Das kann im Prinzip jeder mit einem YouTube-Video sich ein Starter-Set einkaufen und dann selber produzieren.
Ja, weil du vorhin über Fasten gesprochen hast, aber auch darüber geredet, wir haben ja schon im Laufe des Gesprächs erfahren, dass die Regeneration des Mikrobioms auch nach einem Wettkampf zum Beispiel sehr wichtig ist. Wäre das jetzt eine Möglichkeit, Sachen, also könnte man die beiden Dinge jetzt kombinieren oder wäre davon eher abzuraten, dass man nach so einem krassen Wettkampf eher fastet? Weil ich glaube, die meisten haben im Kopf, dass man danach erstmal richtig zulangt. Also man hat ja gerade krass was geleistet, jetzt wird eher vielleicht eine Woche lang oder so vielleicht sogar ein bisschen mehr gegessen. Ist das dann eigentlich eine unkluge Entscheidung oder gibt es darüber noch nicht so...
Nee, das ist nicht so unklug, weil du musst immer so ein bisschen auf die innere Stimme auch hören.
Ja.
Ja, wenn du diesen Bedarf hast, wenn dein Gehirn signalisiert, Nahrungsaufnahme, ja, dann wäre es jetzt falsch zu sagen, faste nach dem Marathon jetzt nochmal 3 Tage. Ja, weil dann kommst du in Defizite hinein. Es geht ja dann erstmal wieder um Refilling, also um Wiederauffüllung von nicht nur von Makronährstoffen, nicht nur für den Glykogenspeichern, sondern eben auch um die Mikronährstoffe, die natürlich in so einem Wettkampf auch stark verbraucht werden. Und wir denken immer an den Glykogenspeicher. Ja, der Glykogenspeicher ist aber sehr, sehr klein. Ja, wir haben einen kleinen Speicher in der Muskulatur, einen kleinen Speicher in der Leber. Den können wir auch schon fast mit einer Mahlzeit wieder auffüllen nach einem Marathon. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie viel Mikronährstoff habe ich verloren und inwieweit sagt dein Gehirn, ja, wir brauchen noch zusätzliche Aminosäuren, noch Zink, Selen, Jod, was auch immer. Es fehlt immer noch einiges, weil ich so viel verbraucht habe in diesem Wettkampf, dass es gut ist, solange die innere Stimme auch zu registrieren, wie sie sagt, Nahrungsaufnahme. Danach könnte man es dann zum Beispiel mal mit einer Fastenperiode probieren.
Okay.
Ja, man reduziert ja sowieso das Trainingspensum dann erstmal für die Marathon dann eben 3-4 Wochen. Und da würde ich dann nach einer gewissen Phase, nach 3-5 Tagen, nach einer Woche vielleicht, dann mal dazu übergehen, in diese Darmregenerationsphase mit einzubauen. Ja? Wo du dann die Schleimhaut regenerieren lässt, indem du zum Beispiel mal 1 oder 2 Wochen Intervallfasten einbaust.
Okay. Aber das wäre jetzt auch nichts Konstantes, was unbedingt empfohlen wird, oder? Weil es gibt ja auch Menschen, die eigentlich konsequent immer Intervallfasten betreiben.
Ja, die gibt es. Ich bin das beste Beispiel. Ah. Ich mache das jetzt seit 40 Jahren, seitdem ich Schüler bin.
Wow.
Aber nicht, weil ich wusste, was Intervallfasten ist, sondern weil ich meiner Mutter damals als Schüler gesagt habe, du Mama, mir schmeckt morgens nichts.
Okay. Ja,
und das ist heute immer noch so. Ja, ich bin kein Frühstücker, ich werde auch keiner mehr werden.
Okay.
Es gibt eine Ausnahme. Das ist, wenn ich zum Beispiel abends Krafttraining mache oder abends einen Wettkampf mache. Ja, dann habe ich am nächsten Morgen unfassbar Hunger.
Okay.
Und dann esse ich was. Ja, also das meine ich mit innerer Stimme. Die normale innere Stimme würde mir sagen, nicht essen, aber wenn es Umstände gibt, die das ganze normale Muster sozusagen torpedieren, indem ich dann abends, ne, das macht man normalerweise auch nicht, dass man um 22 Uhr noch einen Wettkampf macht oder man macht da, was weiß ich, eine Kniebeugenserie im Krafttraining, dass man am nächsten Morgen einen Bedarf hat an Aminosäuren, dass der Körper schreit nach essentiellen Nährstoffen, das ist ja klar.
Ja.
Ja? Wenn ich aber abends, so wie ich das seit vielen Jahrzehnten mache, mich so ähnlich ernähre wie die mediterranen Länder, ja, also ich esse relativ lange und die Hauptmahlzeit ist abends, nach dem Training beispielsweise, dann habe ich morgens überhaupt keinen Appetit. Okay. Und dann bin ich so etwa, naja, so 11:30, 12:00, da sagt dann die innere Stimme, jetzt so langsam merke ich so ein Grummeln im Magen, ich merke so ein bisschen so ein Hungergefühl und das kann ich dann auch noch gut anderthalb Stunden aushalten. Häufig essen wir dann erst zum Mittag.
Okay, ja gut, es ergibt ja auch Sinn, wenn es für dich funktioniert, dann, seit 40 Jahren.
Dann bin ich so bei 12-14 Stunden, das ist für mich das normale Programm.
Ja.
Und wenn du jetzt an andere Themen denkst, wie zum Beispiel Langlebigkeit, da könnten wir auch nochmal einen Podcast drüber machen, denn wir wollen ja auch nochmal 80 laufen, wir wollen noch mit 90 laufen können, vielleicht sogar mit 100. Dann geht es ja auch um das Thema gesund altern.
Ja,
wenn man jetzt an Alterssportler denkt, fit für 100, gibt es ein schönes Programm an der Deutschen Sporthochschule. Ja, die wenigsten erreichen das 100. Lebensjahr, aber viele erreichen das 80. Lebensjahr. Und ich möchte doch als sportaffiner Mensch auch noch mit 75 meine Golfrunde machen können. Ich möchte doch auch noch mal durch den Wald joggen können oder zumindest mal einen schnellen Spaziergang machen können. Und dafür ist es auch wichtig, Intervall zu fasten. Warum? Weil dieses Intervallfasten bestimmte Enzyme aktiviert, die nennen wir Sirtuine. Ja, das sind Enzyme, die die Langlebigkeit programmieren. Das wissen wir dann aus der Longevity-Forschung, dass das sehr, sehr gut funktioniert.
Ah ja.
Ja? Mhm. Und das ist auch nochmal ganz, ganz spannend. Deshalb ist das Thema Nicht-Essen vielleicht hier an der Stelle auch nochmal wichtiger, als wenn wir uns jetzt hier 3 Stunden über welche Nahrungsmittel, welche Probiotika unterhalten. Denn du musst immer bedenken, dass jede Nahrungsaufnahme, jede Aufnahme von Energie, ob das jetzt ein Kaffee mit Zucker und Milch ist, ob das ein Tee ist mit, in meiner ostfriesischen Heimat trinkt man den Tee ausschließlich mit Klünche, was auch wiederum Zucker ist. Ah. Ja, wenn man sich also ein zuckerreiches Getränk gönnt, dann ist das eine Mahlzeit, dann ist das eine Nahrungsaufnahme. Die hat einen Einfluss auf das Mikrobiom.
Spannend, ja.
So, und das sollte man berücksichtigen, dass man hier eine gesunde B- und Entlastung, kennt ja jeder Sportler, ja, dass man eine gesunde B- und Entlastung organisiert.
Ja. Ja, weise Worte. Ich würde gerne zum Abschluss aber trotzdem auch noch einmal auf Probiotika oder die Einnahme, sage ich mal, von externen Probiotika eingehen, die man ja auch zum Beispiel über Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen kann. Ich habe nämlich auch beobachtet, dass da auf jeden Fall ein Trend aktuell hingeht, dass man öfters, wie du es vorhin schon, glaube ich, angesprochen hattest, von Lactobakterien und sowas spricht, die man einfach ja sich sozusagen in Kapselform einwerfen kann. Wie siehst du das? Also kann man das irgendwie differenzieren, welche Produkte da vielleicht eher Sinn ergeben, vielleicht auch für wen, vielleicht auch gar nicht für jede Person nämlich und was man da eher weglassen kann?
Ja, ich arbeite seit 20 Jahren mit Probiotika. Ich nehme selber Probiotika und auch sehr, sehr oft und sehr häufig. Wo ich ein bisschen vorwarnen muss, weil wir im Sport immer denken, viel hilft viel. Dass wir sagen, umso höher die Keimzahl in dem Probiotika, umso besser. Das ist eine Gleichung, die geht nicht auf. Warum geht die nicht auf? Weil wir uns jeden Sportler, jeden Kunden, jeden Klienten genau anschauen müssen. Welche Empfindlichkeiten sind da? Welche Darmkeime werden vertragen? Welche werden weniger gut vertragen? Ja? Wenn du allein an die Geburt denkst, wie sind wir auf die Welt gekommen, ja, dann haben wir einen riesen Unterschied zwischen einem Kaiserschnittkind und einem Kind, was durch den Geburtskanal gekommen ist. Was will ich damit sagen? Jemand, der natürlich auf die Welt gekommen ist, hat eine ganz andere Mikrobiomvielfalt gleich am Anfang des Lebens mitbekommen, als jemand, der mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist. Das heißt, derjenige, Der Kaiserschnittathlet, so nenne ich den jetzt mal, der muss mit seinem Mikrobiom ganz anders umgehen als jemand, der auf dem Bauernhof aufgewachsen ist. Ja? Geburt zu Hause, ja, mit einer Hebamme und ist auf dem Bauernhof mit ganz vielen Mikroben im Stall und so weiter aufgewachsen. Mhm. Die haben eine ganz andere immunologische Imprägnierung als zum Beispiel sehr antiseptisch aufgezogene Kinder, die vielleicht auch zu wenig Muttermilch bekommen haben etc. Also hier kann man am Anfang des Lebens gleich sehr viel Fehlprogrammierung für das Leben organisieren. Das sind dann so Fälle, die dann häufiger Probiotika brauchen, die häufiger bestimmte Keime brauchen und die auch bestimmte Keimzahlen brauchen. Und das kann man nicht per se sagen. Das hängt immer mit der Verträglichkeit ab. Okay. Und wenn du dich im Markt umschaust, du hast verschiedene Probiotika, die unterschiedliche Darmkeime kombinieren. Ja? Du hast Präparate, die kombinieren 6 Darmkeime, du hast Präparate, die kombinieren 9 Darmkeime. Es gibt welche mit 12, mit 15 und so weiter. Es gibt welche mit über 50 Millionen Einheiten.
Krass.
Es kann aber so gut sein, dass die bei dir zum Beispiel Durchfall auslösen. Mm, nicht Millionen, sondern Milliarden. Milliarden Einheiten, so misst man diese Keime. Und dann ist praktisch die Dosis überschritten. Das heißt, die Verträglichkeit ist nicht gut. Deswegen, wir, die therapeutisch arbeiten, wir tasten uns sozusagen immer ran und nutzen deshalb auch unterschiedliche Präparate von unterschiedlichen Herstellern. Ja? Deshalb kann man nicht unbedingt sagen, so der eine Hersteller ist jetzt gut, der andere ist schlecht, sondern es kommt auf die Didaktik an, es kommt auf den Trainingsplan an. Du kennst das von Trainingsplänen. Ja, auch nicht jeder Trainer empfiehlt den gleichen Trainingsplan für jeden Läufer. Klar. Und so muss man das hier auch sehen. Ich muss mir das Individuum anschauen und dann teste ich ein bisschen aus und wir finden dann die richtige Menge, die für die Milieureorganisation dann entsprechend notwendig ist. Ja.
Okay. Also wäre jetzt eigentlich schon eine Empfehlung, sich nicht einfach so da selber reinzustürzen, sondern mit einem Fachpersonal sozusagen die Einnahme abzusprechen.
Ja, das kann man machen, aber man kann ja auch mit einem leichten Probiotikum mal einsteigen.
Okay.
Ja, es gibt, ich will jetzt keine Werbung für Marken machen, aber es gibt eine gewisse Didaktik, ja, wenn man mit so einem Präparat mit 6 Keimen mal anfängt und mal schaut, wie reagiert eigentlich der Stuhl? Wie reagiert der Darm? Ja. So, daran kann man so ein bisschen seine Toleranz messen und dann kann man entsprechend steigern, so wie wir das im Sport auch machen, und kann sich dann eben höher dosierte Präparate, experimentell zu Gemüte führen. Ja? Das ist ein bisschen Experiment, ist immer dabei. Ich experimentiere selber immer mit diesen Probiotika. Ich habe jetzt gerade eins bestellt, was die höchste Dosierung hat, die es auf dem Markt überhaupt gibt. Und ich probiere jetzt mal bei mir selber aus, wie das Ganze überhaupt auf mich wirkt. Weil das mache ich grundsätzlich, ja, weil alles, was ich anwende in der Praxis, habe ich erstmal bei mir getestet.
Ja, das ist natürlich super. Ja, mega spannend. Also das muss ich sagen, war jetzt eine super reichhaltige Folge. Ich habe super viel gelernt, sehr viel mitgenommen. Deswegen sehr, sehr informativ. Ich bin mir sicher, unsere HörerInnen konnten auch einiges Neues lernen. Jens, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und dein Expertenwissen mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Du hast es super gut gemacht. Und ich hoffe, dass wir vor allen Dingen den Amateurläufern, die eben nicht so gut betreut sind, die nicht immer eine sportmedizinische Abteilung im Hintergrund haben, dass wir denen so ein bisschen Informationen gegeben haben, wie man sich auch selber gut regenerieren kann. Nicht nur in Bezug auf die Muskulatur, auf den Glykogenspeicher, sondern eben auch auf das Mikrobiom. Denn, das sei vielleicht abschließend nochmal gesagt, wenn das Mikrobiom Ärger macht, wenn das Darmimmunsystem aktiv wird, dann haben wir in der Leistung ein Problem. Warum?
Ja.
Weil das Immunsystem kostet Energie und diese Energie steht jetzt dem Organismus nicht mehr zur Verfügung. Und ich sag mal, für den Hobbyathleten ist das jetzt nicht so wahnsinnig gravierend. Aber wenn du mit Topathleten arbeitest und da geht es um Millimeter, da geht es um Millisekunden, da geht es um einen Matchball oder da geht es um die nächste Runde in einem großen Turnier, dann wird das Ganze nämlich sehr entscheidend, ob ich das Ganze durchhalte oder ob ich vielleicht in so eine Ermüdungssituation komme, die dazu führt, dass ich zum Beispiel die nächste Runde nicht mehr mental oder auch physisch, meistens beides, nicht mehr auf der Höhe bin und dann, das sieht man ganz häufig beim Turniersport, ja. So eine unglaublich anstrengende Runde, jetzt beim Tennis zum Beispiel 5 Sätze und dann in der nächsten Runde überhaupt nichts mehr im Köcher. Mhm. Ja, man kann nichts mehr entgegensetzen. Und ja, und das sind so die Probleme, mit denen wir jetzt auch in der Praxis dann zu tun haben, wo wir versuchen, wirklich alles auszunutzen, was wir auch in der Literatur finden und was wir dann in die Praxis übertragen können.
Ja. Ja, super spannend. Ich bin auf jeden Fall auch sehr excited darüber, was noch so kommen wird in den nächsten Jahren, weil das ja scheinbar generell ein sehr, sehr, ja, ist auf jeden Fall ein Thema, an dem viel geforscht wird. Und ja, ich bin sehr interessiert daran, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Du machst ja auch selber viel zum Thema Ernährung, viel zum Thema Gesundheit, auch auf Social Media habe ich gesehen. Erzähl doch gerne mal unseren ZuhörerInnen noch, wo man dich finden kann, wo man deine Arbeit finden kann, wo man dich supporten kann.
Ja, wir haben mehrere Ebenen. Also eine Ebene ist unsere Akademie-Ebene. Wir bilden aus, das machen wir jetzt seit 24 Jahren. Wir sind sehr spezialisiert inzwischen auf das Thema Ernährung, Darm, Entgiftung, aber auch Erkrankungen etc. Und die andere Ebene ist die Beratungsebene, dass ich Sportler berate, Hochleistungssportler, aber nicht immer nur, sondern da gibt es auch eine ganze Menge an Amateursportlern. Viele Amateursportler geben sehr viel Geld für ihren Amateursport aus, ja, investieren unfassbar viel in ihre Laufschuhe, in ihre Fahrräder, man denkt an Triathlon zum Beispiel,
ja.
Oder haben jedes Jahr den neuesten Tennisschläger etc. Und da gibt es inzwischen auch eine Gruppe von Menschen, die vielleicht auch nochmal in den Mid-40ern nochmal ihre Leistungsfähigkeit ein bisschen rauskitzeln wollen, ja, die nochmal einen Marathon vielleicht unter 4 Stunden laufen wollen. Und die fragen sich dann eben, oder die stellen sich dann solche Fragen, ja, wie kann ich das Ganze supporten? Wie kann ich mich bestmöglich aufstellen? Vielleicht auch sich das erste Mal überhaupt mit Ernährung und Darm und so weiter auseinandersetzen. Und da helfen wir dann in der Beratung weiter. Wir geben den Menschen dann die Sicherheit an die Hand. Das sind dann unsere Erfahrungswerte, die wir übertragen. Und naja, da kann man uns finden. Und ich bin dann in den Social-Media-Kanälen immer ganz gern auch mit Reizen unterwegs, ja, dass wir so neue Themen ein bisschen anreizen, um auch zu sensibilisieren. Ja, damit man sich damit beschäftigt, dass zum Beispiel Leitungswasser nicht immer rein ist. Ja, dass da bestimmte Substanzen drin sind, die da eigentlich nicht reingehören und dass man sich vielleicht mal mit dem Leitungswasser auseinandersetzt, das vielleicht mal untersuchen lässt und schaut, ob man es vielleicht nicht filtern muss etc. Nur um ein Beispiel zu nennen.
Ja.
Ja, und das sind so Themen, die wir dann ganz gerne Social Media mäßig in die große Gruppe, in die Köpfe der Menschen hineinbringen.
Ja, ist auch sehr interessant, sich da mal ein bisschen umzugucken. Deshalb alle Links, liebe ZuhörerInnen, packe ich euch wie immer in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr dieses Mal wieder zugehört habt. Und wie immer freuen wir uns über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und auch über ein Abo auf unserem Instagram-Account achilles.running. Und schreibt uns da auch gerne, wie euch die Folge gefallen hat und was ihr zu dem Thema Mikrobiom denkt. Wir freuen uns auf eure Meinung. Und damit bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und keep on running.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.